Lieber Herr Lackner, vielen Dank. Sind Sie bereit, noch ein bisschen mit uns zu diskutieren?
Ja, dafür bin ich gekommen. Das
ist schön. Ich bitte um Ihre Wortmeldung.
Ja, guten Tag. Danke für den Vortrag erstmal. Ich habe eine Frage, und zwar war ich selbst schon in China und habe auch von Kollegen gehört, dass es ein großes Problem heute ist, vor allen Dingen in der Wirtschaftswelt, dass vor allen Dingen halt amerikanische Firmen, die Afroamerikaner als Mitarbeiter nach China bringen wollen, dass die ein unheimliches Problem haben, dass die überhaupt nicht akzeptiert werden. Die werden nicht als Gesprächspartner akzeptiert, die werden gar nicht ernst genommen. Ist das eine Folge dieses, was Sie uns berichtet haben, dieses Sozialdarwinismus, und oder kann das so interpretiert werden?
Danke. Darf ich antworten? Okay. Also ob es eine Folge ist oder sozusagen eine Konkomitanz, ein Zusammentreffen sozusagen verschiedener Vorstellungen, die sich von Darwin inspirieren lassen auf der einen Seite und die dann in der Tat, auch der von mir bereits genannte Frank Diekötter hat ein sehr schönes Buch geschrieben über die Entstehung überhaupt der Rassenvorstellungen im modernen China, das vermag ich nicht zu sagen, nicht? Also es gibt da eine Wahlverwandtschaft, wenn ich so sagen darf. Ja, in der Tat, also es gab ja auch, es gibt ja immer wieder auch Umfragen, die zum Beispiel bestätigen, dass Obama nicht besonders gut ankommt. Ja. Also das, da brauchen Sie nur ins chinesische Internet zu gehen, um die entsprechenden Nachweise da zu finden. Da mag es schon ein Problem sein, welches sich anders darstellt, wenn China selbst, also chinesische Wirtschaft und Politik und auch die Softpower in Afrika tätig werden, nicht? Dann muss es da gibt es sicher sozusagen strategische Unterschiede, wenn Sie so wollen. Aber ich aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe das sozusagen nur in Studentenwohnheimen Chinas erlebt. Und da kann ich dann in der Tat aber eigentlich auch erst irgendwie so von der zweiten Hälfte der 80er Jahre sprechen. Ob das heute noch so ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber also Ihre Frage ist begründet und es würde sich lohnen, sicher ihr auch nachzugehen.
Man hat hier im Westen die Ansicht regelrecht durchgeritten, dass Adam aus Afrika kam, was an der Basis als afrikanischer Großaffe ja zutrifft, und hat geradezu unterdrückt, keiner wagt es mir zu sagen, dass es einen multiregionalen Ursprung des Menschen gibt, der wahrscheinlich sogar eher zutreffend sein dürfte. Das kann einem auf die Idee bringen, ob es eine Gegenstrategie des Westens in der Beeinflussung von Wissenschaft sein könnte, dass jetzt auf einmal die Out-of-Africa-Hypothese die gültige ist.
Danke. Also ich wollte mich nicht äußern über sozusagen die Frage zwischen Diffusionismus auf der einen Seite und multiregionalem Ursprung auf der anderen Seite, denn ich bin einfach kein Paläoanthropologe. Es scheint aber sozusagen aus der Sicht eben der chinesischen Genetiker sicher zu sein, dass sozusagen die Verbindung zwischen einem multiregionalen Ursprung und dem Peking-Menschen, also diesem Sinanthropus pekinensis, eben nicht funktioniert. Und andere sozusagen Spuren hat man eben noch nicht gefunden. Also das scheint sozusagen der wesentliche Punkt zu sein. Würden die chinesischen Archäologen auf rezentere Beispiele treffen, dann können wir die Debatte sozusagen auch neu eröffnen. Aber hier wird es also auch in dieser Rede, die ich sehr kurz nur zitiert habe, ausdrücklich mit dem Peking-Menschen in Verbindung gebracht. Es gibt da ein sehr schönes Buch von einer Sigrid Schmalzer auf Englisch, The People's Beijing Man, Peking Man, wo sie in der Tat sozusagen die ganze Folklore, die sich staatsgelenkt um diese Gestalt sozusagen entwickelt hat, nachvollziehen können. Und da sehen Sie ganz eindeutig einen ideologischen Grund dahinter. Wie gesagt, ich bin kein Spezialist, ich bin sofort für die Neueröffnung des Falles, sozusagen, sobald da rezentere Grundlagen vorliegen.
Sie haben in der kurzen Zitat am Schluss
zum Ausdruck gebracht und zitiert den Bezug zur Nazi-Ideologie, den Herren Menschen. Gibt es in China irgendeine Reflexion auf die doch im Westen reiche Kritik, die diese Form von Konstruktion eines Übermenschen, eines überlegenen Menschen, eines Herrenmenschen, einer überlegenen Rasse ja doch seit Ende zumindest des Zweiten Weltkriegs gefunden hat?
Danke. Die zitierte Person ist sozusagen ein Ausschnitt aus einer großen Vielfalt des innerchinesischen Diskurses heutzutage. Also wir können, hier ist nicht jemand, der, ich habe gesagt, es ist nicht irgendwer, dieser General, aber es gibt natürlich ganz andere Vorstellungen auch von, sagen wir mal, der Herkunft des Menschen, der Demokratie, der Partizipation und dergleichen, die auch in China in vielfacher Weise sozusagen derzeit geäußert werden. Und die Rezeption, also Nietzsches beispielsweise, hat ja eine ganz große Rolle gespielt. Also das wäre ein Vortrag, ein gesonderter Vortrag. Wenn wir mal ein Nietzsche-Jahr haben, dann können wir diesen Vortrag dann auch gestalten. Weil in der Tat es so zu sein scheint, dass auf der einen Seite Nietzsche als Dekonstrukteur quasi der westlichen Vergangenheit gesehen wird, der westlichen Tradition, so wie dann später auch Martin Heidegger. Und man dadurch ja einen Neuanknüpfungspunkt sozusagen zu finden vermeint, nicht? Also jemand, der sagt, vergesst die letzten 2000 Jahre an Metaphysik etwa, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber die Theorie des, nicht die Theorie, sondern das Theorem des Übermenschen durchaus eine große Rolle gespielt hat. Und zwar sowohl für Künstler auf der einen Seite, als auch für die Begründung sozusagen eines chinesischen Exceptionalism, einer Besonderheit, die eben dann tatsächlich auch die chinesische Rasse überlegen macht. Das ist ein schwieriges Kapitel, weil die verschiedensten Theoretiker sich Nietzsches sozusagen bemächtigt haben. Der Rekurs hier auf Hitler und die Nazis, der ist ja eindeutig positiv, wie Sie gemerkt haben. Also da ist ja, da gibt es gar keinen Zweifel, nur die hatten Pech, nicht? Die haben halt verloren, diese Nazis. Die waren dann doch nicht so stark, wie sie dachten. Das ist völlig affirmativ. Das ist aber, ich will nicht sagen, dass es absolut repräsentativ ist für das, was in China gedacht wird, ganz im Gegenteil. Nur, was ich zeigen wollte damit, war im Grunde, die, wenn Sie so wollen, die allereinfachste Sedimentierung dieser sozialdarwinistischen Gedanken sozusagen und die Vorstellung eben, dass die Spezies China, die ja konstruiert wurde, sozusagen jetzt nicht nur mehr überlebt, sondern eben auch überlegen ist. Das ist eine primitive Form der Sedimentation.
Ich vereinfache ganz bewusst. Amerika ist kreativ, China kopiert. Amerika verändert pausenlos mit neuen technologischen Entwicklungen die Welt, und zwar in einem Maße, wie wir das jetzt unter anderem ja auch sicherlich mitbegründet in Kairo erleben. Wie begründen denn die Chinesen ihren Mangel an Kreativität vor dem Hintergrund ihrer rassistischen Überlegenheit?
Also wie gesagt, da müssten wir, vielen Dank für die Frage, da müssten wir natürlich besagten General fragen, wie er das jetzt tut. Nicht? Also wie gesagt, ganz viele Stimmen derzeit und wahrlich nicht die einzige jetzt hier, nur die eben, wie ich gerade sagte, die primitivste Form. Es ist ja schon ein Problem, zum Beispiel bei der großen Verehrung, die der Nobelpreis in China genießt. Es gibt zwei Nobelpreisträger in den Naturwissenschaften chinesischer Herkunft, die aber in den USA sozusagen tätig sind. Und es gibt durchaus kritische Menschen in China, die sich fragen, ob die Tatsache des Ausbleibens sozusagen eines Nobelpreises nicht doch irgendwie mit dem politischen System was zu tun hat. Wenn nicht mit dem politischen System, so fragen manche sogar etwas tiefer, dann vielleicht eben mit der Verortung des Individuums im Kollektiv, die ich vorhin kurz skizziert habe. Also solche Äußerungen gibt es durchaus. Und dann passiert es halt immer wieder, dass dann Chinesen den Nobelpreis kriegen, die man nicht so recht mag, nicht? Also sozusagen von offizieller Seite. Das passiert dann auch wie den Literaturpreisträger, des Nobelpreisträger des Jahres 2000 oder jetzt eben den Träger des Friedensnobelpreises, nicht? Aber die man dann nicht anerkennen kann. Aber also Innovativität und Kreativität ist ein Thema, was in chinesischen intellektuellen Kreisen, wenn ich so sagen darf, durchaus verhandelt wird. Und auch die Frage so kritisch gestellt wird, wie Sie sie stellen.
Funktioniert, ne? Sie haben darauf hingewiesen, auf unsere Herrenrassenideologie, die ja eine Zeit hier geherrscht hat. Ich meine, es wäre mal interessant, oder ob Ihnen das vielleicht etwas sagen können, wenn wir dieses Thema überhaupt angeschnitten haben, wie weit man eigentlich das, was den deutschen Widerstand, das heißt Kreisauer Kreis und was die gedacht haben in ihrer Not, gegen diese Dinge vorzugehen, was dann vielleicht gilt, denn das wäre ja aus unserer heutigen Sicht das Überlegene. Gibt es da Aussagen dazu?
Sie meinen von chinesischer Seite?
Ja.
Nicht, dass ich wüsste. Mit Verlaub. Wir haben doch, es liegt eine Bonhoeffer-Übersetzung vor auf Chinesisch, in der Tat. Also Bonhoeffer ist ja jetzt nicht Kreisauer Kreis, aber also den verbinden wir ja mit dem Grafen Moltke. Aber wo übrigens jetzt gerade der Briefwechsel mit seiner Frau rausgekommen ist, jetzt vor einer Woche oder so, sehr bewegend. Auch da wird die Frage gestellt, im Anschluss sozusagen an die vorherige Frage, auch in China selbst, wo denn die Widerstände während der Kulturrevolution geblieben seien. Wo denn sozusagen, also ohne dass jetzt wirklich eine intensive Rezeption des deutschen Widerstandes, ob er jetzt katholisch, protestantisch oder gewerkschaftlich und sozialdemokratisch oder auch kommunistisch inspiriert war, ohne dass diese Frage im Einzelnen wirklich sehr genau gestellt wird, wird doch die Frage gestellt in einfacherer Form, wo waren denn unsere Widerständler sozusagen? Also das finden Sie schon immer wieder sehr versprengt. Welche Art von Konformismus hat dazu geführt, dass wir in der Tat von Opfern der Kultur, ich bleibe jetzt nur mal bei der Kulturrevolution, von Opfern der Kulturrevolution wissen, aber nicht von irgendeiner Art sozusagen des organisierten Widerstandes. Sie können natürlich sagen, der Kreisauer Kreis ist jetzt nicht die große Sache für den organisierten Widerstand, aber es ist doch immerhin eine Keimzelle. Ja, und da würde ich auch sagen, die besser war, ja, vielleicht nicht weiter, aber durchaus besser. Die Frage wird schon auch von Chinesen selber verhandelt. Häufig eben, also es gibt zwei Varianten, wenn Sie so wollen. Die eine Variante dieser Selbstkritik, wenn ich so sagen darf, ist eine politisch orientierte und politisch motivierte. Die sagt, wir haben nicht genügend Partizipation, politische Partizipation. Hätten wir die, dann würde das so und so gehen. Dann würde es besser gehen. Und die andere Variante gräbt tief im chinesischen Kultur- und Seelenleben, wenn Sie so wollen, und versucht sozusagen Gründe zu finden, warum es zu diesem Mangel an Partizipation kommt. Arbeitet mit solchen Begriffen wie zum Teil Mentalitätsgeschichte oder die Tiefenstruktur des chinesischen Bewusstseins und verschiedenen anderen Begriffen. Manchmal treffen einander beide, wenn man eben aus der sozusagen Mentalitätsgeschichte herausliest, dass es zu dieser und also der konkreten Form der politischen Entwicklung sozusagen kommen musste. Aber das sind schwierige Dinge, weil sie immer mit so etwas wie Nationalgeist leider häufig verbunden werden. Und es gibt einen taiwanesischen Schriftsteller, der ein Bo Yang, der vor 20 Jahren ein Buch geschrieben hat, der hässliche Chinese. Und weil es voller Selbstanklagen sozusagen ist, über die, was aber dann auch wieder sozusagen eine Art von negativem Nationalismus produziert hat, weil er ausschließlich über sozusagen die eigene Nation redet und diese Nachteile. Das wird viel gelesen, auch in der Volksrepublik China, dieses Buch. Also da gibt es eine Debatte drum.
Die kommunistische Gleichheitsidee ist ja in China mit einer unglaublichen Radikalität abgelöst worden von dem Wettbewerbsprinzip in allen Ebenen. Beginnen mit dem Kindergarten heutzutage bis hin zum Hochschulranking, also von der Wirtschaft ganz zu schweigen. Und man hat den Eindruck, dass dies eine bewusste Politik ist, die wirklich vom Zentralkomitee gedacht und ausgeführt wird. Und meine Frage an Sie ist, haben Sie den Eindruck, dass dies überwiegend beeinflusst ist von dem kapitalistischen Effizienzgedanken oder ist das auch inspiriert von darwinistischem Gedankengut?
Danke, ja. Also ich habe ja selbst noch die Zeit erlebt, aber nur in Ihren letzten Ausuferungen sozusagen, wo die da quasi alle mehr oder minder in ihrer Gefängniskleidung rumgelaufen sind und jetzt sozusagen ist es also Kleidung ja ein ganz wichtiges Distinktionsmerkmal geworden, so wie vieles in einer 180-Grad-Wendung im Grunde sich vollzogen hat. Wirklich eine 180-Grad-Wendung, dessen bedarf es bei uns mehrerer Wahlen, ja, um eine solche Veränderung sozusagen herbeizuführen. Und dort tut es sozusagen dieselbe Partei. Das ist ja nicht uninteressant, mal also 180-Grad-Wendung. Wo die Begründung sozusagen zu diesem Wandel und die Begründung liegt garantiert zunächst mal im Überleben. Und dann sind wir in der Tat bei Darwin. Es gibt aber zahlreiche andere Begründungen und die speisen sich aus im weitesten Sinne einer vielleicht manchmal missverstandenen, aber immerhin chinesischen Tradition, also etwa die der Harmonie, dass die Gesellschaft gewissermaßen sich harmonisch entwickeln sollte, dass möglichst sozusagen Widersprüche nicht ausgetragen werden sollten, sondern von vornherein gelöst werden sollten oder nebeneinander stehen können. Das ist ja auch eine Vorstellung. Ich habe das vorhin ja auch genannt, diesen Komplex. Und insofern stand sicher bei den Reformern der späten 70er Jahre, die Öffnung Chinas, die wirtschaftliche Öffnung Chinas, dekretierten, das Leiden des Landes, das beobachtete Leiden des Landes und der Wunsch nach Reichtum und Stärke, der ein alter Wunsch ist, wie ich ja versucht habe aufzuzeigen, im Vordergrund. Dass das zu einem Volkswohlstand dann eben auch führt, ist die zweite Konsequenz oder ist die eine Konsequenz, die sich daraus ergibt. Da war ein Herr hier, ja.
Die letzte PISA-Studie hat gezeigt, dass China mit weitem Abstand den ersten Platz einnimmt. Ist das nicht ein Zeichen von chinesischer Kreativität?
Ja, ja.
Kreatives Denken.
Ja, gute Frage. Nee, das geht ja richtig an den Nerv, Ihre Frage. Unsere Überlegenheit, ja. Oder der Frage, ob wir es überhaupt noch bringen, um es mal etwas salopp auszudrücken. Also erstens, diese Studie betrifft ja nur die Stadt Shanghai, also die große Agglomeration Shanghai. Wir wissen relativ wenig, außer einigen chinesischen Statistiken, und die sehen da ganz anders aus, außer auf dem Land. Ja? Und wir wissen noch nicht mal sozusagen sehr viel über Peking. Also Shanghai in der Tat als die Stadt der chinesischen Moderne, das wollen wir als erstes mal festhalten. Nein, wenn ich, und da, ich mache ja nie mehr als Chinesen mir erzählen, ja, und als ich von chinesischer Kritik selber lese, ich gehe nie weiter. Und wenn ich höre, was chinesische Pädagogen dazu zu sagen haben, dann bemängeln sie gerade und bedauern sozusagen den Mangel an Kreativität, den das chinesische Schulsystem sozusagen hervorbrächte. Also, sprich, Frontalunterricht, auswendig lernen, Förderung, tatsächlich radikale Selektion, ja, Förderung sozusagen derjenigen, die eine gute Memoria, also ein gutes Gedächtnis haben sozusagen, um bestimmte Lehrinhalte weiter, also einfach zu reproduzieren, ohne sie eben kreativ in irgendeiner Weise umzusetzen. Das sagen mir chinesische Pädagogen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hatte meine Kinder auch mal in einem Kindergarten, aber das war in Taiwan, und deshalb kann ich jetzt dazu nicht sagen, es war ein Montessori-Kindergarten. Da schien es mir auch schon ziemlich viel auswendig zu lernen, das zu geben. Aber also die chinesischen, viele chinesische Pädagogen bestreiten das, dass das ein Zeichen von Kreativität sei.
Als Vorbemerkung, wir haben ein paar Jahre in Japan gelebt. Es würde mich interessieren, wie Sie das Verhältnis Japan vor dem Hintergrund Darwinismus, Rasse und so, Japan-China sehen. Nicht umsonst waren die ja auch Achsenmacht und fühlen sich als Herdmenschen. Wir hatten das Gefühl manchmal, es ist eher ein fehlendes Selbstbewusstsein, weil viele kulturelle Errungenschaften, die sie aus Urjapanisch sehen, im Prinzip aus China importiert worden sind. Wie sehen Sie das Verhältnis?
Also ich muss Ihnen gestehen, über die, also Darwin ist für China insofern auch eine Ausnahme, als hier die Rezeption, sprich die Erstübersetzung, die kulturelle Erstbegegnung, in der Tat nicht durch den Filter Japans geht. Es gibt sehr, sehr viele Ideen, insbesondere auch den Sozialismus, nicht wahr, und andere, selbst der Pragmatismus, all das kommt über einen japanischen Filter sozusagen dann nach China. Auch, das geht natürlich wesentlich auch in den Bereich dann der Terminologie, also vieles ist in Japan dann geprägt worden und kommt im Sinne eines japanischen Fremdwortes sozusagen dann in China an, bis hin zum Ausdruck selbst Sozialismus beispielsweise. Aber da kann ich, also hier ist Darwin, und dann müsste ich anfangen und mich mit der japanischen und zwar unabhängigen Rezeption Darwins zu beschäftigen, habe ich nicht gemacht, muss ich passen. Aber was das Verhältnis selber angeht, ist es ja im Wesentlichen, also in der Gegenwart, in der unmittelbaren Gegenwart, ein politisch geprägtes gewesen. Nicht der Premierminister Zhou Enlai hat noch ausdrücklich verboten jede Art von anti-japanischer Kundgebung. Also bis in die 80er Jahre hinein galt auch diese Stätte, die Erinnerung an das Massaker von Nanking, sozusagen als politisch nicht gewünscht. Das war sozusagen, das waren ja, wenn Sie so wollen, Bürgerinitiativen, ja, die diese Gedenkstätte aufstellen. Mittlerweile hat sie das Zehnfache ihres ursprünglichen Territoriums sozusagen erreicht und ist politisch gewollt, weil man natürlich in der Tat nun im Sinne auch der imperialen Stellung Chinas Japan durchaus marginalisieren müsste. Die Japaner tun das zum Teil selber, wenn sie an Zentren auch der China-Kunde in Japan denken, dann sehen sie sehr häufig eine Weltkarte mit China in der Mitte und Japan ist dann ziemlich weit nach außen gerückt. Das sind ganz rezente, ganz junge, also jüngste Entwicklungen sozusagen in dieser Richtung. Aber wichtig ist, man muss sich vor Augen halten, dass es zunächst mal wirklich ein politisch gesteuertes Verhältnis in vielerlei Hinsicht ist und dass es auch eingeht in die sogenannte patriotische Erziehung in China. Also die ist ja Bestandteil, Pflichtbestandteil sozusagen an höheren Schulen und wird auch noch in die Universität sozusagen hineingeführt. Und die beinhaltet unter anderem verschiedene Kapitel über Japan. Also da kann man die Curricula ja, die kann man ja lesen, die kann man sich kaufen sozusagen. Und dann sehen Sie sozusagen, wie Japan da abgehandelt wird. Sehr interessant, aber vor Augen sich zu halten, dass es da gar keine, ich glaube, natürlichen Aversionen oder dergleichen gibt. Natürlich fällt, wenn ich das noch sagen darf, ab und zu das Argument, ja, die Japaner haben ja eh alles von uns und so. Aber so einfach ist es halt nicht. Und ich würde sagen, Homer ist für manche Menschen von uns, Gott sei Dank, immer noch genauso unser Kulturbesitz wie der Griechen. Und das gilt sozusagen mutatis mutandis auch für Japans Anteil am chinesischen Kulturbesitz. Also ja, nur um sozusagen diese Anmerkung noch zu machen, da gibt es sowas wie Gemeinsamkeiten und Transformationen natürlich auch, ganz richtig.
Gibt es in China erkennbare Wahrnehmung des Anti-Darwinismus im Westen, also namentlich des Kreationismus in den USA?
Ja. ist. Und die gibt es sehr, in sehr bezeichnender Weise sozusagen als Bestandteil anti-amerikanischer Diskurse auch. Also da wird dann in der Tat verwiesen auf ja, Kreationismus, Intelligent Design und dergleichen Vorstellungen. Jetzt, es tut mir leid, es gibt einen wunderbaren Witz über sozusagen den Unterschied zwischen China und den USA in der Frage quasi der politischen Ideologie, den ich jetzt leider vergessen habe, aber er stellt sozusagen die verschiedenen Tabus gegeneinander. Und ich glaube, es läuft letztlich darauf hinaus, dass man eben in China sozusagen nicht über die kommunistische Partei lästern dürfe, während man in den USA sozusagen an den Schulen nicht Darwin lehren dürfe. Ja? Aber also, um einfach nur Tabus aufzuzeigen. Ja, das wird rezipiert, aber nicht so viel ich wüsste in irgendeiner positiven Form. Es ist interessant, es gibt einige Werke über kirchliche antidarwinistische Polemiken in China in den 20er Jahren, 1920er Jahren. Die unterscheiden sich, aber es ist völlig unergiebig, muss ich gestehen, also nach Lektüre dieser Bücher, weil die antidarwinistischen Polemiken sozusagen in der Kirchen in China sich nicht von denen der westlichen unterscheiden. Aber es ist ein spannendes Kapitel, meine ich.